glaube, gerade in so anspruchsvollen Berufen, die mit solchen Tabuzonen zu tun haben, kommen wir an dieser Innenarbeit nicht vorbei.
Zufriedenheit resultiert genau aus diesen drei Faktoren, nämlich ich möchte einen Sinn in der Arbeit sehen, die ich mache. Ich möchte, dass das Ganze handhabbar und verstehbar bleibt.
Manchmal werden wir vor den Medizinern gerankt, manchmal hinter den Medizinern. Wir sind ganz sicher vor den Priestern und vor den Politikern. Ja. Also wir sind wirklich, wirklich weit oben. Aber wenn man so mit Leid redet und man sagt, man ist Pflegeperson, hört man ganz oft, na, das kommt die nicht.
Das Sprechzimmer G1.3. Sie hören den Podcast aus dem Universitätsklinikum St. Pölten mit Oliver Lois-Kandl und Peter Redl-Lenk.
Ja, Oliver, ich glaube, wir können starten.
Wir können starten. Ja.
Du also machst. Falls du auf das Wort.
Ich versuche immer so eine Spannungskurve aufzubauen. Heute ist eine besondere Herausforderung für den Peter und mich, weil zum einen, wir sind zwar gewohnt, Podcasts aufzunehmen, und wir sind auch gewohnt, mit interessanten Menschen zu sprechen über Themen, wo wir ehrlicherweise ganz selten Ahnung haben. Was wir nicht so gewohnt sind, ist, einen Podcast aufzunehmen in einer Halle, möchte ich fast sagen, vor einem Publikum, das sich irrsinnig gut auskennt mit Intensivpflege, das sich irrsinnig gut auskennt mit OP-Pflege und mit den verwandten Fächern. Also da haben wir nicht so die Erfahrung. Wir haben auch noch nie live einen Podcast aufgenommen. Das heißt, das ist eine Premiere. Darum kann ich neben euch allen an und die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt im Nachgang diesen Podcast aus der Fachhochschule St. Pölten hören, begrüßen. Und der zweite Aspekt, der mich ein bisschen unruhig macht, ist, mit einem Psychologen reden ist immer, immer merkwürdig. Nicht? Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, der weiß ganz genau, was ich gestern gemacht habe. Ob das immer gut ist, man weiß es nicht genau.
Ich verzeihe es.
Ja. Wir freuen uns auf eine interessante, womöglich ein bisschen heitere Aufnahme des Podcasts G1.3 mit einem Vitalpsychologen. Und bevor ich in diesen Podcast einsteige, möchte ich sagen, wir haben ja weder Kosten noch Mühen gescheut. Nicht? Also für diesen Podcast sind weder Kosten noch Mühen gescheut worden. Wenn Sie mich anschauen, nicht? Ich war gestern beim Friseur und alle, die Männer sind im Publikum, werden wissen, so Männerfriseure, nicht? Das ist auch so eine ganz eigene Atmosphäre. Also ich habe einen Friseur aus Syrien, der mir das so herricht. Ich gehe zu dem gern, weil er immer zum Abschluss sagt, jetzt schaust du wieder aus wie 19. Manchmal bin ich mir nicht sicher, ob nicht die Syrer die Wahrheit nicht so genau nehmen. Nichtsdestotrotz unterhalten wir uns dann auch immer, was wir so beide beruflich machen. Und dieser Friseur hat mich gestern gefragt, na, was machst du so die nächsten Tage? Und ich habe gesagt, Intensivpflegekongress, nämlich der 15. und die 7. OP-Tage im Universitätsklinikum St. Pölten-Lilienfeld in der Fachhochschule St. Pölten. Und er hat so gefragt, na, was genau, worum geht es da nicht? Und ich habe ihm so ein bisschen erzählt, nicht? Wir werden mit einem Vitalpsychologen sprechen und wir werden so ein bisschen versuchen, die pflegerische Seele vielleicht zu ergründen und ein bisschen zu ergründen, wo geht es denn auch hin mit der Pflege, beziehungsweise wie schaut das aus Sicht eines Vitalpsychologen aus? Und der Friseur hat dann zu mir gesagt, ja, er kommt eh vor, also so, er hat so ein bisschen den Eindruck, die Österreicher sind sehr frustriert zum Teil. Weiß ich nicht, ob ihr da eine ähnliche Wahrnehmung habt. Er hat auch gesagt, manchmal hat er auch den Eindruck, beim Friseur jammern die Österreicher ein bisschen sehr viel, nicht? Und ich habe dann gesagt, und du jammerst nie, nicht? Weil, weiß ich nicht, wie ist das jetzt bei den syrischen Friseuren oder bei den Friseuren im Allgemeinen? Und er hat gesagt, ihm gefällt die Arbeit. Ihm gefällt die Arbeit als Friseur, nicht? Weil er versteht, was er da tut. Das macht für ihn Sinn. Also er ist gern Friseur, er verschönert gern Männer, macht gern Krankenpfleger zu 19-Jährigen wie mich. Und er kann sozusagen sich seine Arbeit selbst einteilen. Jetzt ist das was eigentlich ein Prinzip ist, das ein bekannter Sozialpsychologe, glaube ich, war der Aaron Antonowski, oder Medizinsoziologe, ich kann es jetzt gar nicht genau sagen. Und dieser Aaron Antonowski hat dasselbe gesagt: Arbeitszufriedenheit resultiert genau aus diesen drei Faktoren, nämlich ich möchte einen Sinn in der Arbeit sehen, die ich mache. Ich möchte, dass das Ganze handhabbar und verstehbar bleibt. Und ich würde gern direkt überleiten ins Thema und dem Peter, weil der macht es gern und wer den Podcast verfolgt, und das würde ich jedem empfehlen, der gern Podcast hört, der Peter macht es immer großartig, und wir haben den Vorteil, dass unser heutiger Gast keinen Associate Professor hat, weil mit dem blockt sich der Peter immer ein bisschen.
Danke für die charmante Überleitung, Oliver. Ich darf euch alle herzlich begrüßen. Es ist immer wieder aufregend, auch beim Podcast selbst. Nur beim Podcast selbst sind wir irgendwie die Hausherren mittlerweile. Wir haben über 50 von diesen Podcasts aufgenommen und wir fühlen uns schon recht wohl. Da ist es wieder ein bisschen was anderes, weil sich die Situation geändert hat, der Raum geändert hat. Wir haben plötzlich ganz viele Gäste, die vor uns sitzen. Das heißt, man könnte sich fragen, ist das jetzt kompliziert oder komplex? Ich würde sagen, es ist komplex, nach dem, was ich heute in der Früh gehört habe. Aber ich glaube auch, das zeichnet uns Pflegepersonen aus, dass wir mit komplexen Dingen sehr gut umgehen können. Und alle Zuhörerinnen zu Hause, an meiner linken Seite steht der wunderbare und großartige Dr. Badi Monchi, klinischer Gesundheitspsychologe, Arbeits- und Organisationspsychologe und Gründer und Geschäftsführer beim Institut für Vitalpsychologie. Und wir haben uns kurz im Vorfeld ausgemacht, sind wir per Du oder per Sie? Wir sind per Du. Badi, danke, dass du dir die Zeit nimmst, auch für sehr diesen gerne. Podcast. Oliver, du hast die Vorstellung so lange gemacht, dass wir jetzt nur mehr eine Viertelstunde haben. Das hast du großartig gemacht. Danke auch dafür. Jetzt kann ich die Nervosität da ein bisschen abschütteln. Badi, wir haben im Vorfeld, wir haben uns tatsächlich gut vorbereitet, in der Mittagspause, auf diesen Podcast. Und Badi, wie ich habe erfahren dürfen, du bist auch Coach, du beratst, also du bist in der Beratung von großen Organisationen tätig, im Gesundheitssektor, aber auch in der Wirtschaft. Ja?
Ja.
Und jetzt, wie ihr alle wisst, wir haben ja, wenn wir uns den Vertrauensindex anschauen von Pflegepersonen, Pflege ist ja einer der Berufe, wo die Bevölkerung sagt, denen vertraue ich. Ich glaube, ganz oben stehen die Feuerwehrler. Ja, ich glaube, dann kommen die Polizisten. Manchmal werden wir vor den Medizinern gerankt, manchmal hinter den Medizinern. Wir sind ganz sicher vor den Priestern und vor den Politikern. Ja. Also wir sind wirklich, wirklich weit oben. Aber wenn man so mit Leid redet und man sagt, man ist Pflegeperson, hört man ganz oft, na, das kommt die nicht. Ja. Jetzt hast du in Antonowski zitiert, hast gesagt, wir brauchen einen sinnstiftenden Job. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, was haben wir? Einen sinnstiftenden Job, oder? Wir bilden uns weiter, das heißt, wir können lernen, es macht durchaus Sinn, die Bevölkerung vertraut uns, und dennoch kennen wir die Pflegepersonalbedarfsprognose für 2030, die jetzt auf 2050 erweitert worden ist, ja, und wir wissen, es geht sich nicht aus. Ja? Also es sind 2030 70.000 Pflegepersonen, bis 2050 werden wir 140.000 Zwänge sein. Und ich frage mich, und der Oliver hat sich gefragt, was können wir tun? Und dieser Podcast hier, oder warum ist der Podcast überhaupt gegründet worden? Da war auch so eine Idee, dass wir gesagt haben, wir machen so großartige Dinge, so großartige Leistungen, die wir tagtäglich stemmen für unsere Patientinnen und Patienten, und oft wissen wir das selber nicht. Und manchmal wissen wir es nicht, dass die Nachbarstation macht. Und deshalb gibt es diesen Podcast, damit wir die Bevölkerung auch darüber informieren können, was machen wir eigentlich. Und das, was wir geschafft haben mit diesen 50 Aufnahmen, und das freue ich mich recht, dass, wenn ich in die Mensa gehe, plötzlich eine Kollegin aus der Pflege dasteht und sagt, du Peter, ich bin von der Neo, wir würden gern einen Podcast über die Neopflege machen. Also, dass Pflegepersonen kommen und sagen, was sie da leisten. Was hast du zu, Badi, was sagst du, Pflege? Wir haben zuerst kurz geredet über Image der Pflege und Attraktivität der Pflege. Du kommst aus diesem System, deine Mama war Pflegeperson. Hat sich was verändert im Laufe der Zeit, und was können wir tun?
Ja, so verändert hat sich sicher viel einfach durch die Professionalisierung, das muss man schon sagen. Ich muss dazu sagen, ja, also meine Mutter ist mittlerweile selber pflegebedürftig und wir sind wahnsinnig dankbar, dass wir hier in Wien wirklich in einem großartigen Pflegeheim sie haben, dass sie dort als Bewohnerin ist. Und die machen absolut großartige Arbeit. Ja. Also das ist, und die Dankbarkeit, die darüber entsteht, ja, die ist ja, also das kann man gar nicht aufwiegen. Ja. Ich glaube, so anknüpfend an deine Frage und Anmerkung, ich glaube, das zentral, also aus der psychologischen Perspektive, das zentrale und schwierige Thema für die Pflege ist, dass sie, jetzt wenn wir es auch so vergleichen mit Feuerwehr, ne, das ist irgendwie. Da hast du auch so dieses Heldenhafte, das gibt's ja auch durchaus in diesen medizinischen Bereichen. Ich sag dazu später vielleicht noch, das ist auch ein bisschen heikel, weil das so zu Selbstausbeutungsdynamiken führen kann, wenn man so einen Heldenframe hat, so ein Bild von sich. Also da muss man immer aufpassen. Aber in der, was weiß ich, ein Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau, die müssen nicht, die überschreiten keine Tabus in ihrer Arbeit. Da brennt ein Haus, da muss wer gerettet werden. Ich sage jetzt ganz vereinfacht und bewusst Stereotyp. Und in der Pflege haben wir mit unglaublichen Tabuzonen zu tun. Ja, das heißt, es geht auf einmal um Tod, es geht um Schmerzen, es geht um Körperflüssigkeiten und. Und da entsteht einfach ein Schrecken. Und wir sehen schon, das muss ich sagen, ich habe ja eine kulturvergleichende Studie gemacht, damals mit meiner Studienkollegin, mit der ich verheiratet bin bis heute, kulturvergleichende Studie. Wir waren viele Monate in Sri Lanka und haben so kulturvergleichend, wie die medikale Kultur ist. Ja? Und du siehst halt schon in Kulturen, wo das Altern, das Schwachwerden, das Krankwerden ganz deutlich rausdelegiert wird, dort fehlt auch den Menschen dann der natürliche Zugang zu diesen Thematiken. Und ich glaube, das ist eine Hürde im Vergleich zu vielen anderen Berufen. Ja, dass da der Schreck, der Abschreckreiz quasi, da muss ich in eine Zone, wo ich keine Ahnung habe, weil ich ja nicht in der Großfamilie gelebt habe, wo vielleicht, weiß nicht, die Oma und der Opa halt einfach alt geworden sind, so wie das in ländlichen Bereichen noch war. Und da entsteht dann, glaube ich, viel zu viel Abschreckung, dass man dann den Blick nicht frei bekommt für das Wunderbare, was da auch drin steckt. Ja, und ich habe selber auch auf Demenzstationen gearbeitet und es war für mich auch immer so das Bild, da ist das Leben nicht mehr Leben. Aber diese Momente, die man dann dort trotzdem sammelt, ja, und auch der eigene Humor, der dann dort entsteht, du hast ja viele Erlebensmöglichkeiten in diesen Bereichen auch und das wird dann zu wenig gesehen. Aber ich würde meinen, dort müsste man das Image eigentlich anreichern, dass man eigentlich mit dem Gesamtleben letztlich zu tun hat und das ist immer fruchtbar für den Menschen.
Ja. Wir haben ja jetzt so eingeleitet eben mit der Antonowski, nicht? Und es gibt da so ein Kohärenzgefühl, nicht? Also dieses Gefühl, ja. Ich habe eine Wirkungsmacht, ich kann das beeinflussen, es ist sinnstiftend. Der Peter hat erwähnt, wir haben das in der Pflege. Also es ist inhaltlich eigentlich in jedem pflegerischen Tätigkeitsfeld aus meiner und wahrscheinlich auch aus deiner Sicht möglich, dieses Kohärenzgefühl zu haben. Mhm. Aus meiner Sicht ist das nicht jedenfalls spürbar. Wie siehst du das als Vitalpsychologe, als Psychologe, beziehungsweise wie können wir versuchen, dieses Kohärenzgefühl zu stärken und was kann man vielleicht auch am Publikum, an der Zuhörerschaft auch mitgeben, um sich dieses Kohärenzgefühl auch bewusst zu machen?
Ja, ich erlaube mir jetzt einfach, ich kann da aus mehreren Antwortmöglichkeiten wählen, ja. Ich erlaube mir jetzt eine super psychologische Antwort, ja. Eine richtig tiefen psychologische.
Nichts weniger wollen wir haben.
Ja, eben, ja. Nichts weniger. Und pass auf, das ist nämlich interessant. Ich habe heute ja so auch ein Stück weit erzählt, auch bei Organisationen. Wir müssen eigentlich den Blick frei bekommen für das Äußere. Also Kierkegaard, der Philosoph, hat gesagt, das Tor zum Glück geht nach außen auf. Der Viktor Frankl hat sich wahnsinnig gern darauf berufen, weil er gesagt hat, du wirst die Selbstverwirklichung nicht in dir finden, du findest sie draußen in der Welt. Ja, also du musst irgendwie hinausgehen. So, was verstellt uns den Blick in die Welt? Das sind ganz oft unsere eigenen Biografien und die Ayala Pines, eine Burnout-Forscherin, die hat dazu geforscht, welches Trauma muss ein Mensch erlebt haben, damit eine bestimmte Berufswahl wahrscheinlich wird. Das ist total interessant, oder? Also, die hat festgestellt? Die hat gesagt, es ist irgendwie komisch. Lehrer und Lehrerinnen gehen viel ins Burnout. Mittleres Management geht viel ins Burnout. Pflege geht viel ins Burnout. Ja? Psychologen übrigens auch. Ja? Also, die hat sich, und dann hat die begonnen, das jetzt weniger mit statistischen Methoden, sondern die hat begonnen, in Lebensgeschichten einzutauchen, die übereinander zu legen und hat geschaut, gibt es da Gemeinsamkeiten bei Menschen, die ins Burnout gehen? Und dann hat die zum Beispiel, das ist so spannend, ja? Dann hat die zum Beispiel herausgefunden, bei Lehrenden, dass die ganz oft als Kinder oder Jugendliche erlebt haben, sie wurden von Gruppen ausgeschlossen, weil sie irgendwie besonders waren, groß, klein, zu dünn, was auch immer. Ja? Und dieses Ich gehöre nicht zur Gruppe dazu, führt dann zu einem Bedürfnis, irgendwann will ich die Gruppe kontrollieren. Das war ihre Hypothese. So, wenn man an die eigenen Lehrer und Lehrerinnen denkt, hat man sofort dabei im Kopf, das war sicher so. Ja? Mittleres Management oder Management hat sie herausgefunden, besonders oft haben die von den Eltern erlebt, du bist nie genug. Und dann irgendwann habe ich deine Position, jetzt muss doch Mama, Papa, reicht's jetzt endlich. Ne? Also bis in die Weltpolitik haben wir die Problematik. Ja? da sind Traumen nicht aufgelöst. Und dann wenn ich es ganz provokativ, dann blutet man ständig die anderen an mit seiner eigenen Wunde. Ja? So. Ich, ganz kurz, damit ich mich auch einbeziehe, Psychologen, Psychologinnen, besonders oft bei denen, die Burnouts entwickeln, ja, wenn das nicht verarbeitet wurde, psychische Erkrankungen in der eigenen Familie. Ist bei mir genauso. Mein Vater war ja Hirnchirurg, ist aber schwer, wirklich psychisch schwerst erkrankt, hat ab 40 den Beruf nicht weiter fortsetzen können. Und war natürlich also für uns in der Familie so eine Katastrophe, ja? Auch der ganze soziale Niedergang. Aber es war tatsächlich in mir ein Bedürfnis, ich möchte diese Dinge besser verstehen. Auch um mich zu schützen, ich möchte nicht in dasselbe Schicksal tappen. Also ganz interessant. So, Pflege.
Mhm. Jetzt wird's interessant, nicht?
Besonders häufig das Erleben, dass man äußeren Umständen unterworfen ist, die man nicht kontrollieren kann, wie Armut oder Gewalt, Außenfaktoren, die das Kind, Jugendliche nicht bewältigen kann. Daraus entsteht aus diesem Hilflosigkeitsgefühl das Bedürfnis, irgendwann anderen Menschen, die hilflos sind, zu helfen, dann aber in einer sehr kontrollierten Umgebung. Jetzt ist auf einmal alles ganz viel strukturiert. So, und jetzt zurück zu dem. Ich habe ja auch unterrichtet an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule, also bei denen, die die Ausbildung begonnen haben. Ja? Das viele Jahre mit meiner Frau gemacht. Und wir haben so oft erlebt, die kommen hinein in die Ausbildung mit diesem überbordenden Idealismus. Wir wollen den Menschen helfen, wir wollen was Gutes bringen. Und. Und da, also wenn man die sprühen vor dieser Helfervision und dann kommen sie in die Realität einer Organisation, wo vieles einfach, ja, so ist, wie es ist, ja. Ich glaube, bestmöglich organisiert, aber da kommt natürlich viel Rationalität hinein. Da ist auf einmal der Dokumentationsdruck und die Zeit beim Patienten oder Patientin ist eigentlich viel geringer als gewünscht und so weiter. Und jetzt muss ich eigentlich diese innere Not, weil so eine Grundmotivation ist ja oft eine innere Not, die ich dann erfüllen möchte. So, wie bekomme ich den Blick frei auf das, was ich leisten kann? Ich muss da innerlich einmal ruhig werden und sagen, okay, das ist mein Thema und das hat jetzt mit dem, was ich hier mache, nichts mehr zu tun. Ja? Weil wenn ich jetzt bei jedem meiner Klienten die psychische Erkrankung meines Vaters heilen wollen würde, dann wäre ich verloren in jeder Sitzung und ich würde den Sinn meiner Arbeit auch nicht mehr erkennen können. Das heißt, ich glaube, gerade in so anspruchsvollen Berufen, die mit solchen Tabuzonen zu tun haben, kommen wir an dieser Innenarbeit nicht vorbei. Wenn ich das aber gut geschafft habe, dann sehe ich auf einmal den Menschen und dann sehe ich auf einmal das, was ich leisten kann. Ich sehe auch das, was möglich ist und ich verzweifle nicht daran, dass nicht mehr möglich ist. Und auch durch dieses Tal der Tränen musste ich, weil ich bin auch, wie ich dann als klinischer Psychologe begonnen habe, und ich meine in Demenzstationen, man kämpft im Grunde gegen den Verfall. Ja, es ist sinnvoll, ja, aber nur, wenn ich mich so weit regulieren kann, dass ich sage, es ist halt das, dass ich noch da bin und wenn ich aus dem Zimmer rausgehe und ich komme zurück, fragt der, wer sind Sie? Verstehst du? Das muss ich ja irgendwie in meiner Ideengebung, aha, jetzt heile ich den nicht, aber ich bin da und ich schaffe diesen Augenblick und den Moment und der ist relevant. Und das kann ich nur beginnen zu sehen, wenn ich nicht permanent quasi in meiner inneren Dramaturgie stecke. Also war jetzt die sehr psychologische Antwort.
Ja, also was ich verstanden habe, ich würde es gerne für mich zusammenfassen, gern. Vielleicht müssen wir andere für sich nur zusammenfassen, aber was ich für mich verstanden habe, ist, es muss uns klar sein, dass wir auch Menschen sind und dass wir, wenn wir in diesem Beruf sind, nicht nur gut auf unsere Patientinnen schauen. Ja, also dieser Slogan Patient First ist gut, aber ohne der Selbstpflege wird es nicht gehen. Mir fällt da ganz spontan ein, das Modell der personenzentrierten Pflege, weil Person-Centered Care richtet sich ja nicht nur an unsere Patientinnen, Klientinnen, Bewohnerinnen, sondern auch ganz klar an uns, ja, an uns Pflegepersonen. Und ich denke mir, wenn wir wissen, wir werden mit Ausbildung diesen Pflegepersonalmangel nicht stemmen, dann können wir uns überlegen, wie schaffen wir es, dass wir lang in dem Beruf sind, dass wir gut in einem Team arbeiten. Und wenn uns klar ist, wir haben es ja nicht nur mit den Menschen zum Tun, sondern wir arbeiten in Teams und in diesen Teams arbeiten auch alles Menschen, dann ist es gut, das Gegenüber gut zu kennen. Ja, mit all seinen Schwächen und Stärken, weil da, wo ich vielleicht gerade nicht mehr kann oder wo der andere gerade nicht kann, kann ich ja da sein. Ja, also ich denke mal, gute Teams. Und was ich so erlebt habe in 25 Berufsjahren in den verschiedenen Sektoren ist, es kann manchmal noch so viel Arbeit sein, wenn das Team, das im Dienst ist, miteinander gut kann, dann gehst du nach dem Dienst vielleicht noch, ich weiß nicht, ob man das noch sagen darf in der Zeit, auf ein Bier.
Ja. Man geht halt bei mir darfst du das schon sagen.
Ja. Ja, genau, mit einem Psychologen. Also man geht dann, man macht noch was und reflektiert noch den Tag. Also dann kann noch so viel, es ist gut, auf sich zu schauen.
Ja. Absolut, also eine absolute Notwendigkeit, also diese auch zu verstehen, dass wir immer, wenn wir mit Menschen arbeiten, dann bin ich eigentlich wie das Instrument. Und wenn das Instrument schon komplett verstimmt ist, was ich heikel finde, um da ein bisschen auch eine Verteidigung dann reinzubringen für die menschliche Mangelhaftigkeit, die gibt's ja bei mir genauso, ja. Also es ist ja, es wirkt ja dann immer so, wie wenn der Vortragende, dem glaubt man immer, der hat alles im Griff. Das ist ja so nicht, ja. Weil man bleibt ja Mensch, ne? Und das, was relevant ist, wir können feststellen, dass gute Emotionen, dass wenn ich gut auf mich achte, dass es dann leichter geht. Wir haben aber nicht immer unter Kontrolle, dass ich es mir leicht mache, dass ich gute Emotionen habe. Genauso, ja, die gute Teamarbeit ist eine wunderbare Sache, wenn sie gelingt, aber wir haben sie eben nicht unter Kontrolle. Warum nicht? Weil dort so viel Komplexität drinnen steckt. Aber wir können uns der Komplexität stellen und sagen, okay, das ist schon immer wieder ein Tanz, auch mit mir, meiner eigenen Psyche. Manchmal passiert mir etwas, wo ich denke, komisch, heute ist ein Tag, heute geht mir alles irgendwie leicht von der Hand. Ich bin heute einfach gut drauf. Dann hat man Tage, da ist man nicht gut drauf. Genau mit dem hat man es auch in Teams zu tun. Und ich glaube, deswegen brauchen wir so ein Metabewusstsein. Da ist viel Komplexität, da ist vieles, was unvorhergesehen ist. Aber darin steckt auch die Lebendigkeit letztlich. Und wenn man sich dem, glaube ich, einmal so stellt und sagt, darauf lasse ich mich so gut wie möglich ein, dass ich auf mich aufpasse und auf meinen Patienten, finde das einen wunderbaren Ansatz mit dieser Client-Centered, war das?
Person-Centered.
Person-Centered Pflege, weil ich glaube tatsächlich, dass es genau darum geht. Das ist auch das, was ich jetzt als Angehöriger letztlich erlebe, wenn ich meine Mutter besuchen gehe und sie hat einfach Pflegepersonen, wo du weißt, da stimmt der Draht und das ist auf einer, also für einen Angehörigen, für sie, aber auch, man sieht auch für die Pflegeperson, ist es einfach beglückend, wenn man solche Momente gestalten kann.
Badia, ich steige quasi dockel auf dieses Thema ein, wenn du als Organisationspsychologe jetzt sowas erläuterst, dann ist ja das relativ gut greifbar. Ich glaube, dass jede Person in der Pflege braucht eine Coping-Strategie. Mhm. Ich persönlich sehe diese Coping-Strategie ich mache halt Sport, nicht? Nach der Arbeit. Mhm. Ich schaue, dass ich mich an verschiedenen eigentlich philosophischen Leitfäden halt. Also ich finde den Marc Aurel, wer das kennt, Selbstbetrachtungen recht gut. Mhm. Nicht? Das eröffnet ein bisschen so die Augen für die Welt. Aber organisationsseitig, wie kann man organisationsseitig dieses Thema adressieren, beziehungsweise was müssen Organisationen machen, um zu verhindern, dass Frustration Raum greift, dass Burnout Raum greift?
Also das sind natürlich Riesenfragestellungen, das bringt man nicht unter. Aber eine Idee, die dazu wichtig ist, ja. Wir neigen speziell in den helfenden Berufen, in den Sozialberufen, weil wir den Menschen so wichtig nehmen, neigen wir auch dazu, dass wir Probleme individualisieren. Also wir sagen zum Beispiel, dass da, ich nenne jetzt bitte, es ist rein Zufall, ja, der Heribert, ich sage jetzt irgendeinen Namen, der relativ selten ist, aber ich meine hier niemanden. Ja. Wir haben den Heribert im Team, der Heribert ist nicht motiviert und dann sagt man sehr gerne, der Heribert ist nicht motiviert, weil das ist halt der Heribert, der, bei dem stimmt es halt nicht. Ja, so. Ja, der ist schon zu alt oder sonst was. Ja, das heißt, man individualisiert. Und ich möchte sehr dazu ermuntern, das ist eines unserer Denkwerkzeuge, die wir auch definieren bei Organisationen, denk immer zuerst über die Organisation nach. Also, ich habe einen Konflikt zwischen Heribert und Huberta und meine Aufgabe ist, dann nicht zu sagen, die haben einen Konflikt, weil die sind blöd, sondern ich sage einfach nur als Prinzip, wie ist die Organisation? Können wir organisational etwas machen, dass der Heribert und der Huberta keinen Konflikt haben? Können wir organisational was machen, dass der Heribert motivierter ist? Was mache ich damit? Ich beginne als erstes über das System nachzudenken. Es kann sein, dass ich letztendlich zum Schluss komme, der Heribert ist einfach deppert. Ja, das kann sein, aber nicht als ersten Schluss. Deswegen, also ich sage immer, als erstes über die Organisation nachdenken, weil da steckt dann das Potenzial für die Organisationsentwicklung. Weil wir sehen das in ganz vielen Organisationen, dass Konflikte eigentlich gar nicht so sehr an den Menschen liegen, sondern es gibt durch eine Reibung, durch die Arbeitsorganisation, kommen die sich immer wieder in die Haare und dann sagt man, ja, das ist, weil ihr seid halt so. Ja? Dabei sagt man, eigentlich müssen wir zuerst auf die Rahmenbedingungen schauen. Wenn ich die Rahmenbedingungen angesehen habe, schaue ich auf das soziale System. Wie gehen die miteinander? Wieso ist der Heribert so demotiviert? Wie gibt es das, dass der keinen Kollegen oder Kollegin hat, mit dem der Spaß hat zu arbeiten? Ja? So. Und wenn ich dort auch wieder sage, das passt eigentlich alles, Rahmenbedingungen, da findet man nichts, auch im Sozialen, dann kann ich sagen, gut, okay, der Heribert braucht eine Behandlung. Ja? So. Aber üblich ist, dass wir immer gleich auf die Person gehen. Ja? Da gibt es auch sozialpsychologische Forschung, wir überschätzen immer die Rolle der Person und wir unterschätzen die Rahmenbedingungen. Und die Organisationsentwicklung beginnt dort, wo wir sagen, bevor wir auf die Menschen schießen, schauen wir uns die Organisation an.
Parallelität mit dem Fehlermanagement, oder? Wir sagen nicht Name, Shame, Blame, es ist genau. Heribert schuld, dass genau. Es so ist, sondern...
Nicht Finger, du hast den Fehler gemacht, sondern hey, wie haben wir uns organisiert, dass dir der Fehler passiert ist? Eine kleine Anekdote dazu, weil ich ja auch so Streams mache. Ich habe einmal vergessen, auf Rekord zu drücken, ein wunderbares Gespräch geführt, nachher war es nicht recorded. Mhm. Ja? So. Man muss dann wirklich sagen, der Monsch ist einfach zu blöd. Ja? Also das ist der erste Schuss. Aber in unserem Team haben wir Gedanken dann gemacht, wie können wir es organisieren, dass dem Monsch das nicht mehr passiert. Ja? Seitdem ist vor der Kamera so ein Schild, Rekord drücken und ich kann gar nicht zum Filmen beginnen, bevor ich nicht Rekord. Also so, genau so denkt man dann drüber nach. Und dann beginnt Organisationsentwicklung. Mhm. Ja?
Oliver, wenn ich auf die Uhr schaue, muss ich sagen,
Wir sind schon wieder dabei, die Systematik quasi zu crashen. Nicht? Also das ist leider Gottes, was wir mit dem Podcast auch immer wieder machen. Wir haben uns immer vorgenommen, 30 Minuten, das ist unser Limit. Mittlerweile sind wir bei einem Limit von 60 Minuten. Das heißt also, wir passen die Umwelt uns an. Ja. Nichtsdestotrotz, ich glaube, dass für die Organisatorinnen ein besonderer Stress ist, wenn wir da so, wie soll man sagen, unsere eigenen Gesetze machen. Darum würde ich sagen, wir beenden die Podcasts immer mit einem Appell und ich mag das deshalb gern, weil das den Podcast-Gast immer ein bisschen unter Druck setzt. Bei einem Psychologen macht mir das besonders Spaß, dass ich den Druck erhöhe. Also wir erwarten uns, Peter, und da bin ich sicher bei dir, einen genialen Appell. Ich finde, also die Weltformel in einem Satz.
Großartig.
Badia, was gibst du den Zuhörerinnen und Zuhörern, die sich den Podcast im Nachgang anhören, beziehungsweise den Kolleginnen und Kollegen, die da im Saal sind, als Appell vom Vitalpsychologen mit für positives Arbeitsleben?
Für ein positives Arbeitsleben?
In der Pflege.
In der Pflege.
Genau, wir können die Fragestellung jetzt immer weiter erweitern. Nicht?
Okay, ja, wir haben was gefunden. Ich glaube, was wirklich eine schöne Fokussierung ist, und für die habe ich selber jahrelang gebraucht, bis ich das entdeckt habe, man versucht ja immer irgendwie seine Arbeit zu beurteilen, ob die richtig gut ist. Und wenn man mit viel Komplexität beschäftigt ist, und das sind wir alle, ja, die mit Menschen arbeiten, findet man dann selten eine einfache Antwort. Und deswegen glaube ich, das Grundrezept für ein zufriedenes Arbeitsleben in diesen Bereichen mit so viel Komplexität, wo du nie fertig wirst, wo du nie ganz sicher bist, ob du es jetzt wirklich gut gemacht hast oder nicht, ist: sammle den guten Moment. Und am Ende des Lebens gibt es nichts anderes als das, was uns bleibt: eine Serie an guten Momenten. Und ich bedanke mich bei euch für einige gute Momente, die ich mit euch hatte.
Danke, dass du da warst. Wir sammeln diese Momente tatsächlich. Die heißen personenzentrierte Momente, die wir dann auch einbauen in Dienstübergaben. Und ich finde auch, dass die unglaublich wertvoll sind. Das sind diese kurzen Begegnungen, die uns am Ende des Tages sagen, es war viel zum Tun, aber es war gut, dass ich da war. Danke.
Dieser Podcast wird unterstützt von der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur. Sie suchen einen wohnortnahen Job mit zahlreichen Benefits? Im Karrierecenter unter karriere.noe-lga.at finden Sie alle offenen Stellen der NÖ-Kliniken und Pflegezentren. Werden Sie Teil des Teams? Jetzt reinklicken, Job auswählen und bewerben unter karriere.noe-lga.at.